Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Kein Urlaub für Michel in der Sommerpause. Ganz im Gegenteil, der Arme musste richtig ranklotzen und Arme sind dabei das richtige Stichwort, denn die wurden ihm ordentlich langgezogen. Bei tropischen Temperaturen testete Michel die brandneue Ducati Panigale V4S, stilecht natürlich in Bella Italien. Doch nicht nur diese Fahreindrücke sind unbedingt hörenswert, sondern vor allem auch das Interview mit seinem italienischen Data Engineer. Denn dieser hat uns allen mal eindrücklich aufgezeigt, dass ein Blick auf die elektronischen Sensoren auch für Normalsterbliche sinnvoll sein können und wie schnell bzw. langsam Michel dann tatsächlich war und was er noch alles lernen konnte, das hört ihr in dieser Folge Gasgeflüster. Viel Spaß damit! Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Aber Achtung, 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 Achtung. Richtig, Assi. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Also, erstmal hallo da draußen. Es ist endlich soweit. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Und weil Jan natürlich akuten Bierdurst aus dem Urlaub mitgebracht hat, musste ich jetzt noch schnell zum Kiosk sprinten und habe tatsächlich die Restbestände von der Euro gekauft. Bitburger aus der Dose, noch schön im Fußball-Europa-Meisterschaftsdesign. Der Typ war wahrscheinlich auch froh, dass es losgeworden ist. Aber sie sind zumindest eiskalt. Jan, ich freue mich so, dich zu sehen. Du siehst überraschend wenig braun aus, muss ich sagen. Du hast wahrscheinlich sehr, sehr viel Sonnencreme aufgetragen oder immer einen Helm aufgehabt. Wie geht's dir? Erzähl.
Erstmal die Freude ganz meiner Seite. Hallo da draußen auch. Wenn wir zwar immer mal wieder präsent war auf Spotify, das war eine gute, oder auf allen Podcast-Plattformen, eine gute Vorabplanung unsererseits, ist es jetzt tatsächlich 4,5 Wochen her, dass Michel und ich das letzte Mal gesprochen haben, sogar über, ich glaube 5 oder 6 Wochen ist es her. Und ich freue mich ganz besonders, weil ich war 4,5 Wochen weg auf Bali beziehungsweise in Indonesien. Und die haben zwar ganz gutes Bier, allerdings war meine Freundin nicht so bierbegeistert, sodass ich das meistens alleine getrunken habe. Und jetzt endlich wieder, vor 2 Tagen bin ich gelandet, kann ich wieder Bier mit einer anderen Person trinken. Und Michel, dass du das bist, das freut mich auch ganz besonders, auch wenn es Dosenbier ist. Zu der Hautfarbe, war viel Helm, war viel Schatten, den ich einfach gesucht habe. Und tatsächlich viel Sonnencreme, denn es ist so wichtig, Leute, schützt euch vor dem Hautkrebs. Keiner will einen Sonnenbrand haben. Und so habe ich das ordentlich gepflegt. Und jetzt habe ich schon fast wieder den Faden verloren. Der Michel hat mich hier nämlich auch ganz närrisch gemacht. Normalerweise schwätzen wir ja vor der Aufnahme immer so ein bisschen hin und her, Smalltalk, dies, das, planen, so ein paar Sachen. Und heute hat er gesagt, nee, er möchte diesen Drive direkt mitnehmen. Ich darf ihm überhaupt nichts ans Ohr brabbeln. Wir drücken direkt den Aufnahmeknopf und so müsst ihr damit Vorliebe nehmen. Ich trinke jetzt hier ein schönes Freiberger. Das wurde mir noch vor dem Urlaub von einem unserer Hörer zugeschickt. Und
Entschuldigung, da muss ich direkt einkrätschen. Entschuldigung an all die ganzen Biersendungen, die bei mir noch zu Hause liegen. Es ist bei mir ja tatsächlich auch was eingegangen. Ich sitze aber bei der Aufnahme wie immer im Büro. Deswegen musste ich jetzt nämlich auch noch schnell los. Und ich gehe mal davon aus, während Jan sich hier wieder genüsslich die Biere reinleert, dass ich auch so eine Freiberger Flasche irgendwo noch in einer der Kisten habe. Also an der Stelle vielen Dank an die Biersendung, die uns erreicht haben. Das habe ich tatsächlich in der Zwischenzeit ganz vergessen. Aber jetzt an dieser Stelle erstmal, ich muss auch mal ein Schlückchen nehmen. Prost, Jan, zum Wohl. Ich bin so froh, dass du gesund und munter zurückgekommen bist. Und jetzt wiederhole ich die Frage, zu der du den Faden verloren hast. Wie geht's dir denn? Ja. Hast du dich denn schön erholt? Bevor wir auf die eigentlichen Motorradabenteuer eingehen, die du ja en masse erlebt hast, wie geht's dir?
Mir geht's ganz ausgezeichnet, auch wenn die Rückkehr jetzt so ein bisschen, wie soll man sagen, fast deprimierend war, weil in Indonesien noch bei 30 Grad und Sonnenschein in den Flieger gestapfelt und in München bei stabilen 7-8 Grad in kurzer Hose und T-Shirt, weil ich wirklich nichts Langes dabei hatte, ausgestiegen. Das war dann schon relativ kalt und frisch. Jetzt hat es die ganze Zeit geregnet, heute ist der erste Sonnentag dann tatsächlich, aber wir wollen uns gar nicht beschweren. Erstmal Grüße und alles Gute an alle, die in Südostdeutschland, Österreich, Tschechien und Polen leben, die haben ja wirklich mit Wassermassen zu kämpfen. Das war auf jeden Fall etwas traurig, aber den Schuh kann ich mir jetzt so nicht anziehen. Das heißt, mir geht's wirklich ganz ausgezeichnet. Die Frage muss ich aber zurückgeben und damit, weil mein Motorradabenteuer werden wir in einer anderen Folge besprochen haben oder besprechen, je nachdem, welche wir zuerst veröffentlichen. Wir haben nämlich heute vor, direkt zwei Aufnahmen zu machen, weil wir uns so lange nicht mehr gesprochen haben. Deshalb die Frage zurück, Michael, wie geht's dir? Ich habe mir ein bisschen Sorgen um dich gemacht, weil während meiner Abwesenheit habe ich mal in diese Social Media geschaut und hatte so ein bisschen Angst.
In diese Social Media?
Ja. Hatte schon so ein bisschen Angst, dass du nicht ganz heil wiederkommst, weil auch du in meiner Abwesenheit wieder Kraftelhuber, der du bist, viel unterwegs warst und in einem hochroten Kopf, dass das Neonrot deines Lederkombis fast noch übertrumpft hat, irgendwo in Italien unterwegs warst und, wie du selbst gesagt hast, so ein bisschen an deine körperlichen Grenzen kam. Und das Hochrot oder das Feuerrot war ja nicht nur in deinem Kopf, sondern auch unter deinem Poppes und letztendlich der Grund für diese Hautfarbe. Erzähl mal.
Absolut. Bevor ich auf die Geschichte eingehe, die du jetzt gerne hören möchtest, muss ich tatsächlich noch auf eine weitere hochrote Kopfgeschichte verweisen. Das ist mir nämlich aufgefallen, als ich jetzt das Videomaterial aufgearbeitet habe, was ich gesammelt habe. Ich war ja Ende Juli in Oschersleben, da war es ja auch nicht so heiß, da bin ich ja auch Motorrad gefahren und da habe ich ein Video zusammen gemacht mit Nina Prinz, zumindest stehe ich mit Nina Prinz am Ende im Video nebeneinander und sie sieht einfach aus wie das blühende Leben, während ich einfach wirklich Cherry-Tomaten-rot den Schädel habe, Butter wie so ein Oyo, also es wirklich absurd. Meine körperliche Konstitution ist einfach erbärmlich. Ich muss es einfach sagen. Eigentlich wollte ich später noch Sport machen, aber das ist jetzt mit dem Bier auch schon wieder hinfällig. Naja, egal. Der eine Tag macht den Kohl auch nicht fett. Und jetzt kommen wir aber tatsächlich zu dem Thema, was du angerissen hast. Ich war jetzt, während du auf der Heimreise warst, bin ich kurz entflohen den deutschen Gefilden und nach Italien, beziehungsweise genauer gesagt Richtung Rom gereist. Und
das ist mittlerweile so dein zweites Zuhause. Du bist regelmäßig in Italien.
Mit Bella Italia. Aprilia
warst du da. Ciao, du warst jetzt richtig deutsche Vita und jetzt tatsächlich Nähe von Rom. Wo genau und warum?
Ja, wir waren im Hotel in Rom tatsächlich, Rom Downtown, und sind dann am Montagmorgen mit dem Bus gefahren nach Vallelunga. Vallelunga ist eine Rennstrecke, sagte mir nix. Ein Kumpel von mir, der sehr viel Simulationsspiele zockt, kannte es natürlich. Und dort hat Ducati die neue Panigale V4S für das Modelljahr 2025 vorgestellt. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, da überhaupt teilnehmen zu dürfen, weil es eine super exklusive Geschichte gewesen ist. Also ich glaube, es waren nur 20 oder 25 Leute überhaupt weltweit eingeladen. Und ich hatte tatsächlich das große Vergnügen, da dabei sein zu dürfen. Und jetzt komme ich zurück zu dieser hochroten Kopfgeschichte. Denn Vallelunga, na klar, Italien, Bella Italia, Roma, wunderschön, die Sommer sehr heiß. Und es war nicht nur sehr heiß, sondern es hat halt auch geregnet und wir sind da an diesem Montagmorgen angekommen. Die hochroten Mopeds in der Box und meine Birne auch schon hochrot, obwohl ich mich überhaupt gar nicht bewegt habe, weil es waren einfach subtropische Bedingungen. Also es war wie in der Sauna. Für diejenigen, die sich vielleicht irgendwie... Du hast ja das Video schon gesehen, ne? Es gibt ja einen Abschnitt, in dem ich so ein bisschen Zwischenmoderation mache. Da ist mein komplettes T-Shirt durchgeschwitzt, ne? Das sieht so aus, als hätten sie mich irgendwo aus dem Fitnessstudio rausgezogen. Also es war sehr, sehr krass und herausfordernd von den Wetterbedingungen. Und was ich natürlich auch dazu sagen muss, die Ducati hat ja nur minimaler Leistung zugelegt, hat aber in der Standardversion 216 PS und ich bin einfach schon sehr, sehr lange nicht mehr so ein potentes Motorrad gefahren. Und ich hatte völlig vergessen, wie diese Hocker einem die Arme langziehen und was die an Körner fressen, wenn du versuchst, also ich sage jetzt extra, versuchst damit schnell zu fahren. Denn schnell fahren, ja, das konnten da so einige. Ich war mit Sicherheit nicht der Schnellste. Ich war auch nicht der Langsamste, was mich so ein bisschen glücklich gemacht hat. Und was ich sehr cool fand, ich bin tatsächlich sogar in der Range gewesen derjenigen, die Ducati so als Zielgruppe auserkoren hat. Denn die versuchen ja quasi immer so ein bisschen marketingtechnisch aufzuarbeiten, wie das neue Modell sich gegenüber der Vorgängerin verbessert hat. Und Ducati hat es bei der neuen V4 so gemacht, dass sie gesagt haben, hey, egal wer sich auf dieses Motorrad setzt, egal wer mit diesem Motorrad fährt, fährt per se eine Sekunde schneller im Schnitt als mit einem anderen Motorrad oder mit seiner Bestzeit sozusagen.
Und wir müssen mal kurz das Pferd von vorne aufzäumen. Du bist schon wieder so mittendrin.
Ich bin schon wieder völlig drin. Ja. Ich habe halt auch Artikel geschrieben.
Hast du überhaupt gesagt, um welches Motorrad es genau ging? Wir alle wissen jetzt eine Ducati und vielleicht, du hast eingeleitet, dass du einer der wenigen Auserkorenen warst. Eine Freundin von mir hat mal in einem anderen Kontext eine andere Freundin zu einem relativ wichtigen Event eingeladen wurde, gefragt, welche Nudeln muss man da kneten, damit man da eingeladen wird. Also ein etwas derber Spruch, den ich jetzt aber an der Stelle doch mal so ein bisschen übernehmen möchte und nicht mir zu eigen machen möchte, sondern einfach nur zitieren will. Wie hast du das denn dann geschafft? Wie kamst du in diesen erlesenen Kreis? Und warum habe ich keine Einladung bekommen? Es gibt hier ja so verschiedene Events und jedes Mal in diesem Podcast bemerke ich, dass ich auch gerne mit dabei wäre, aber bisher, ich weiß nicht, ob ich dir die falsche postalische Adresse gegeben habe, die du dann noch nicht weitergeleitet hast. Was muss ich machen, damit man da hinkommt?
Also Jan, jetzt muss ich natürlich erstmal ganz viele Blumen in deine Richtung schicken und mich bei dir bedanken, weil du natürlich einen nicht unerheblichen Anteil daran trägst, dass ich bei solchen Veranstaltungen teilnehmen kann. Wir ja mit unserem Gasgeflüster-Podcast zusammen eine der reichweitenstärksten, wenn nicht den reichweitenstärksten Motorrad-Podcasts im deutschsprachigen Raum aufgebaut haben und das natürlich ein Grund ist, aber leider nur ein Teil der Gründe, warum ich zu solchen Veranstaltungen eingeladen werde, trägst du natürlich da auch mit Schuld sozusagen, ne? Also im positiven Sinne. Also du bist natürlich schon ein Teil des Ganzen und jetzt muss ich gleich nochmal den Bogen zu einer kommenden Veranstaltung spannen. Wir werden ja auch in Kürze zusammen ein tolles Enduro-Event durchleben, erleben und das ist ja tatsächlich dann so eine Veranstaltung, die wir auf unserem Gasgeflüster-Podcast aufbauend zusammen in die Wege geleitet haben und zusammen auch erleben werden und im Rahmen noch unserer Community, die da ja auch in Teilen mit dabei sein.
Da wurden also, übrigens, um das nochmal kurz klarzustellen, keine Nudeln geknetet.
Richtig, Gott sei Dank. Das soll sich auch weiterhin so verhalten und bitte nicht ändern. Wobei ich ja, du warst ja schon mal dort, also vielleicht, ich will da gar nicht näher drauf eingehen, aber vielleicht hast du ja ein Chivacici gerollt, als du da unten warst, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall ist natürlich der Gasgeflüster-Podcast ein Teil davon, aber es gibt natürlich noch mehr Gründe, weil ich ja neben dem Gasgeflüster-Podcast noch den YouTube-Kanal habe, der genau auf dieses Thema eben abzielt, sehr, sehr rennstreckenspezifisch und sehr sportlich von der Ausrichtung. Und ich habe es ja vorhin gerade angedeutet, ich habe ja, deswegen war ich so drin, vorhin auch den Artikel dazu geschrieben. Das heißt, ich habe ja verschiedene Kanäle, die quasi das Thema transportieren und verschiedene Leute damit erreicht werden. Und das ist der Grund, warum ich dann eben so diese Möglichkeit habe, bei diesen Veranstaltungen eingeladen zu werden. Und bei Ducati ist es ja auch so, da habe ich ja zum Glück noch nichts kaputt gemacht. Das heißt, die sind da auch noch relativ unbedarft und laden mich halt einfach auch zu Präsentationen ein, wo man wirklich so super hyperpotente Hocker durch die Gegend bewegen muss.
So, und jetzt war meine zweite Frage, welches Motorrad war es denn jetzt?
Die hatte ich schon tatsächlich beantwortet. Du hast wahrscheinlich noch Sand aus Bali in den Ohren. Ich hatte schon gesagt, gegen die Panik.
Wir haben bloß einfach jetzt schon Minute 12 und bei Minute 8 hatte ich mein Bier schon leer.
Ja, auch das habe ich gesehen. Also Jan ist auf jeden Fall hart am Gas und hart am Glas. Das muss man an der Stelle hier dazu sagen. Er ist einfach, und ich weiß gar nicht, bist du dieses deutsche Bier überhaupt noch gewohnt? Wie ist denn das mit den, wie viel Umdrehung hat ein typisches indonesisches / balinesisches Bier?
Vergleichbar mit Deutschland und das Bintang, was die dort haben, finde ich persönlich wirklich extrem lecker. Oh, Entschuldigung. Hoppala. Kam mir kurz was hoch.
Bäuerchen hier.
Ja.
Kleines Bäuerchen.
Also sehr vergleichbar.
Geht schon wieder richtig los.
Punkt. Bintang, tolle Sache, eiskalt genießen beim Sonnenuntergang, gibt nichts Geileres. Aber weiter geht's. Also, du hast den Namen schon gesagt.
Genau, Panigale V4S vorgestellt, Modelljahr 2025. Und ich hatte auch schon diese die Leistung angedeutet, ne, dass hier 216 PS und so. Und wollte ja auf diese, warum ich da eigentlich relativ gut reingepasst habe. Weil die eben diesen Vergleich gemacht haben, haben irgendwelche Profis bis Nasenbohrer herangezogen, die Strecke fahren lassen mit der alten und der neuen. Und die sind halt im Durchschnitt quasi eine Sekunde schneller gefahren. Und es gab logischerweise Testfahrer, die quasi die Spitze ausgemacht haben, derjenigen, die da mitgefahren sind und den normalen Nasenbohrer. Und meine Zeit, die ich dann tatsächlich am Ende mit diesem Motorrad gefahren bin, war noch etwas besser als die des gemeinen Nasenbohrers. Also ich habe auch zumindest von der Performance mich so einigermaßen dafür qualifiziert, da mitzufahren. Allerdings muss ich dazu sagen, nur kurzfristig. Denn ich hatte ja angedeutet, die Leistung, die langgezogenen Arme, die absolute, also das ist ja so eine krasse Fahrmaschine. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich fange einfach vorne an, so, ne? Wir sind morgens raus, sind dorthin gekommen, in Kombi rein, gebuttert wie verrückt, drauf auf den Hocker und dann ging es raus auf die Strecke. Und Vallelunga ist einfach, ich glaube, die schwierigste und anspruchsvollste Rennstrecke, auf der ich bisher gefahren bin. Warum ist das so? Von der Streckenlänge gar nicht so lang, ungefähr 4,2 Kilometer, aber du hast dort gefühlt keine richtige Gerade. Es gibt eine Gegengerade, aber die ist relativ kurz und du hast dadurch keine Möglichkeit, dich zu erholen. Also wenn du zum Beispiel auf Startziel rausfährst, ne, ist eine Rechtskurve, kommst du im zweiten Gang aus dieser Rechtskurve und ziehst voll auf, beschleunigst durch bis in den fünften, die Testfahrer sogar bis in den sechsten, immer Vollgas. So, ne? Und du ziehst aus dieser Rechtskurve raus, die Zielgerade in Anführungsstrichen, macht eine Linkskurve und dann geht es in die Curva Grande. Das ist quasi, du brauchst ja auch wirklich massive Cojones, um diese Kurve zu fahren, weil du eben statt Ziel raus, fünfter Gang, Vollgas, du fährst, weiß nicht, 240, Testfahrer 260 und dann biegst du ab in diese Curva Grande, die eigentlich nur ein Knick ist, aber bei dem Tempo fährst du trotzdem mit dem Knie am Boden, weit über 200. Und dann beschleunigst du da auf den nächsten Linksknick zu, auch fünfter Gang, wieder Vollgas, wenn du dich das denn traust. Das machst du natürlich am Anfang nicht, ne? Und bist die ganze Zeit nur am Kämpfen, um das Moped hin und her zu bewegen und da einfach nicht vom Hocker runtergezogen zu werden. Also wirklich völlig, völlig krass. Dann hartes Anbremsen, runter, zweiter Gang. Und das ist quasi nur dieser erste Streckenabschnitt so. Und das ist halt einfach schon, A, brauchst du Mut, B, siehst du nicht richtig, wo es hingeht, ne, weil die Streckenführung auch, ne, es ist nicht 100% flach. Dann hast du Wellen drin und du bist einfach nur psychisch und physisch am Kämpfen, so diese Sache da einigermaßen hinzubekommen, ne, und dich da quasi ranzutasten. Und dann, das ist quasi so der schnelle Teil, dann kommt nach zwei Rechtskurven dieser Zwischensprint, diese kurze Gerade und im Anschluss folgt wirklich eine Kurve auf den nächsten. Teilweise nur erster Gang, hartes Beschleunigen, zusammenbremsen, erster Gang rum, hartes Beschleunigen, zweiter Gang, wieder zusammenbremsen. Und so geht das quasi fast das gesamte Infield, bis du wieder auf die Startziel rauskommst. So, du bist nur am Machen. Also du hast nicht so dieses typische, ich fahre jetzt ein Oschersleben und beschleunige raus und kann mal die Hände locker machen und zähle mal 21, 22, 23, atme mal durch. Und das dann eben bei diesen tropischen Temperaturen so, ne? Und
zählst du sonst einfach gerne auf Motorrad? Ist das so dein Ding?
Nee, aber du machst ja normalerweise, also das habe ich beim Seitenwagenfahren damals gelernt, ne? Dass du wirklich dich bewusst versuchst zu entspannen in diesen Beschleunigungsphasen. Ne? Weil du kannst ja auch, ich muss jetzt Ultra Gas geben, ne? Weil jetzt fahre ich 270, aber das Motorrad fährt ja auf der Gerade, wenn du den Hahn spannst, fährt aus dem Moped, fährt ja von alleine geradeaus, da passiert ja eigentlich nichts. Ne? Du kannst ja eigentlich ganz locker drauf sitzen und diese Zeit halt einfach nutzen, um dich zu entspannen, die Finger so ein bisschen locker zu machen. Und dieses 21, 22 ist einfach so dieses, okay, dann atme ich halt auch zwei, dreimal richtig tief durch,
ja,
so, bevor dann der Bremsturm kommt. So, ne?
War nicht ganz
so. Ja, aber ich erzähle das ja auch für die Zuhörer, ne? Das weiß ja vielleicht nicht jeder. Also vor allen Dingen die keine Rennstrecke fahren, so. Kennst du ja nicht unbedingt so, ne? Naja, auf jeden Fall ist das halt einfach super herausfordernd gewesen. Und die ersten, das war auch eine super Geschichte von Ducati, die hatten, weil das Motorrad ja sehr, sehr viel MotoGP-Anlehnung hat und es einen Data-Logger gibt, den du dazu buchen kannst, hatten die, auch um diese Ein-Sekunden-Geschichte, von der ich gesprochen habe, so ein bisschen sichtbar zu machen, hatte jeder der Teilnehmer seinen eigenen Dateningenieur.
So, ja, das heißt, das ist super, dass du es ansprichst, weil ich habe mich natürlich auch vorbereitet auf die Folge. Ich habe dein Video gesehen und habe mir dann natürlich auch gerade das angeschaut. Und jetzt auch für Leute, die nicht rennstreckenaffin sind, die sich für die Ducati überhaupt nicht interessieren, sollte das jetzt relevant werden, weil wir sprechen oder wir hatten ja auch schon einen spannenden Gast, der zum Thema Elektronik viel erzählt hat. Man sieht immer ganz, ganz viel Ingenieure, die damit beschäftigt sind, die überhaupt nichts mehr am Motorrad eigentlich machen, sondern nur am Computer sitzen und sich damit beschäftigen. Und das fand ich total spannend in einem Video, das werden wir natürlich auch wieder in den Shownotes verlinken, dass du hier wirklich mal auch so ein Gespräch hattest mit einem, wie nennt man den, Data
Engineer? Data Engineer, ja. Also an diese Grüße, ciao Andrea Lanfranchi, das war der Dateningenieur. Der ist tatsächlich auch zuständig für die komplette Datenentwicklung aller Ducati-Modelle. Ja. Also super cooler Typ. Und genau, der war dafür zuständig.
Und darauf wollte ich nämlich auch mal eingehen, weil dann hast du, das hast du auch im Video mitgefilmt und ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Wir hören einfach mal rein.
So now we can focus on how you can improve. So this is the objective of the software in the end. Yeah. Where is the point comparing maybe with another rider?
Yeah.
So I have a reference lap.
Yes.
Of Alessandro Balia.
So, das war das Intro. Was hat er da gesagt? Worum ging's? Wie, was hat er da mit dir gemacht?
Genau. Also, die Idee hinter diesem, das beschreibt ja auch quasi in diesem Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, die Idee hinter dieser Data Engineering, Data Recording ist natürlich das Auslesen der Daten und dann das Verwerten und im Idealfall vergleichen. Er hat jetzt quasi angesprochen, es gibt diesen Alessandro Valia, das ist quasi der Testfahrer für die Panigale V4S oder für die Panigale, muss man sagen. Und auch die Vorgängermodelle, der in Vallelunga quasi die schnellste Rundenzeit gefahren hat und der quasi die Referenzzeit hatte. Und diese Rundenzeit hat er natürlich quasi auch aus der Panigale vom Alessandro rausgezogen und mit meinen verglichen. Und wir sind dann quasi diese Runde durchgegangen, Stück für Stück, Abschnitt für Abschnitt und haben verglichen, wie ich im Verhältnis zum Alessandro Gas gebe, wie ich bremse, wie ich Schräglage habe.
Habe ich natürlich auch einen O-Ton mit dabei. Also vielleicht da nochmal, wenn wir über Elektronik reden, dann ist es ja heutzutage nicht mehr einfach nur eine Traktionskontrolle, sondern dann redet man eben darüber auch, dass diese Werte erfasst werden, wann eben die Traktionskontrolle als Beispiel greift. Aber es wird halt eben ganz genau erfasst, welche Garstellung hast du zu welcher Zeit. Und das ist mittlerweile ja schon fast Standard bei den Superbikes. Man kennt es mittlerweile aber auch aus anderen Motorrädern, selbst GS-Fahrende wissen, dass die sich mittlerweile auslesen können, wie viel Schräglage sie hatten. Und das dient im Alltag ganz oft einfach nur für den Penisvergleich, wer jetzt irgendwie wie viel Prozent, wie viel Grad Schräglage hatte. Wenn man sich das aber wirklich mal anschaut, diese ganzen Daten, dann kann man da ja wirklich auch viel draus lernen. Natürlich nicht, wenn man jetzt auf der Landstraße unterwegs ist, wo man eine Strecke von A nach B fährt, wo jede Kurve anders ist. Aber wenn man irgendwie immer die gleichen Runden fährt, wie das halt auf der Rennstrecke typischerweise so ist, dann kann man da über den Zeitverlauf natürlich sich auch optimieren. Und fangen wir mal mit dem ersten Wert an. Auch da habe ich nochmal einen O-Ton. Da ging es darum, wie du Gas gibst bzw. bremst. Hören wir auch da nochmal kurz rein.
You close the throttle
much earlier.
Much earlier in the first turn and you start braking earlier.
So, also du hörst, also das war jetzt wieder bei der Auswertung mit dabei, der Vergleich deiner Daten mit der des Referenzfahrenden, des Profisportlers da sozusagen. Und da hat er dir schon deutlich gemacht, du gehst viel, viel früher vom Gas, bremst viel früher, aber dafür auch anders. Das hat man zum Beispiel rauslesen können. Erläutere das doch nochmal ein bisschen intensiver.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich so ein Klassiker, will ich jetzt mal sagen.
Entschuldige, jetzt bin ich auf
Abschnitt gekommen. Da war ein bisschen schnell hier. Ganz nervös, unser Jan hier. Erste Folge nach der Sommerpause. Was ist da los?
Ja.
Genau, also das sind tatsächlich die Hauptlearnings, sage ich jetzt mal. Das war für mich jetzt nicht besonders überraschend und ist so ein großer Unterschied zwischen dem Profifahrer und dem Normalo. Ne? Du gehst als Normalo in der Regel sachter ans Gas, gibst nicht so hart Gas und beschleunigst auch nicht so hart und zu lang. Und im Umkehrschluss gehst du trotzdem häufiger früher an die Bremse, also fängst früher an zu bremsen, bremst dafür aber nicht so heftig. Das ist quasi so der große Unterschied, sage ich jetzt mal. Und was tatsächlich da noch dazu kommt, was so eine klassische Größe ist, ich weiß nicht, ob du das auch noch vorbereitet hast, das ist tatsächlich so diese Rollphase, das hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, also der Zeitpunkt oder die Phase zwischen Gas zumachen und an die Bremse gehen und von der Bremse gehen und Gas aufmachen. Das versuchst du quasi, wenn du maximal schnell fahren willst, versuchst du diese Phase mehr oder minder gegen Null zu reduzieren. Das heißt, du bremst bis in den Scheitelpunkt rein und in dem Moment, wo du das Gas, die Bremse loslässt, gehst du tatsächlich schon ans Gas. So, um maximal immer, also A, um das Motorrad stabil zu halten, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil in dem Moment, wo das Motorrad nur rollt, ist es instabil und viel Last auf Vorderrad oder Hinterrad zu haben und natürlich maximal Geschwindigkeit bis zu diesem maximalen Schräglagenpunkt zu haben und dann wieder maximal Geschwindigkeit aufzubauen beim Rausbeschleunigen. So, das sind diese großen Unterschiede. Und was ich noch aber dazu sagen muss, ne, er sagt ja, das ist die Kurve 1. Kurve 1 ist eben die, von der ich gerade gesprochen habe, diese Curva Grande. Ne? Also du bist da Vollgas unterwegs und du fährst halt einfach, sagen wir mal, 240, 250 so, ne? Und du siehst nicht so hundertprozentig, wo es lang geht. Das ist, da musst du dich halt einfach auch rantasten, um auch eine Ansatzweise in der Nähe von diesem Profifahrer sozusagen zu sein.
Ja, und wenn wir jetzt aber nochmal über Elektronik sprechen, deswegen fand ich das ganz interessant und das ist vielleicht auch nochmal was, was man so mitnehmen kann, wie gut die Motorräder da heutzutage werden und wie viel da auch reingehen, weil wie man zum Beispiel ans Gas gehen kann und wie viel Vertrauen man da schenken kann, wird deutlich bei der nächsten Aussage. Kleinen Moment.
You can see, yeah. Alessandro is flat out, yeah, because he trusts our controls.
Also, was hat er da gesagt? Flat out bedeutet, der Alejandro oder wie er da auch immer hieß.
Alessandro, ja.
Alessandro kommt aus der Kurve und dreht einfach den Gashahn komplett auf. Scheiß auf alles, Vollgas, man weiß jetzt gar nicht, in welcher Schräglage er da unterwegs war. Und warum macht er das? Nicht, weil er unbedingt das fahrerische Können so hat, sondern weil er einfach, so hat es der Data Engineer gesagt, komplett Vertrauen in die Technologie von Ducati hat. Das heißt, du hast es auch in dem Video gesagt, also Leute, schaut euch das unbedingt mal an, dass bei dir auch in den Aufnahmen deutlich wird, dass die Traktionskontrolle eigentlich sauselten arbeitet, weil der physische Grip des Reifens so stark irgendwie ist und du trotzdem so dezent am Gas bist, dass da überhaupt nicht nennenswert Schlupf entsteht. Und der Testfahrer, der denkt sich halt einfach, ja, ich habe sehr, sehr viel Grip, ich habe aber auch eine saugute Elektronik, ich drehe einfach voll den Gashahn auf und vertraue darauf, dass wenn es dann doch irgendwie nicht genug Grip gibt, der Reifen ins Rutschen kommt, die Elektronik das abregelt. Und ganz offensichtlich scheint das ja extrem gut zu funktionieren.
Das ist, muss ich sagen, ein Punkt, der so ein bisschen im Video untergegangen ist. Ich gehe ja auch so ein bisschen auf diese MotoGP-Entwicklung und die Elektronik und alles ein, aber gar nicht darauf, wie herausragend gut das heutzutage alles funktioniert. Man muss sich dazu überlegen, ne? Wir sind auf einem Straßenmotorrad unterwegs. Da sind zwar Slicks drauf und zwar, da war wirklich feinstes Reifenmaterial hinten, Pirelli SC0 Big Size. Das heißt, das sind die Reifen, mit denen wirklich in der Superbike-WM Rennen gefahren werden. Ne? Also viel klebriger geht es nicht. Wir sind morgens 3 Turns gefahren, dann kam der Reifen raus und ich habe einen neuen reinbekommen. So, und ich habe den Reifen gesehen und meinte zu denen, ey, guckt euch das an, der ist noch gut. So, ich brauche, das macht überhaupt gar keinen Sinn für mich.
Gebt den mir Reifen mit, komm, gebt mit, also, ich nehme ihn nach Deutschland.
Also, so ungefähr. Ne? Und dann, ja, nee, komm, hier, wir machen einfach neu drauf. Und was total faszinierend ist, ist zum einen der mechanische Grip, von dem du gesprochen hast, der kommt ja nicht nur von dem Reifen, sondern der kommt ja auch vom Motorrad, weil das einfach so neue Schwinge jetzt ist ja so ein großer Änderungspunkt bei dem Motorrad drin ist, das baut so viel mechanischen Grip auf in Kombination mit diesem super klebrigen Reifen, dass auch bei diesen Testfahrern die Traktionskontrolle sehr überschaubar regelt. Und die Traktionskontrolle ist tatsächlich nur ein Aspekt des Ganzen, denn wie gesagt, es ist ja ein Straßenmotorrad und da ist ja auch diese, jetzt habe ich vergessen, das heißt Smart, also es gibt, also elektronisches Fahrwerk, ist nicht Smart ECU, sondern Smart EC irgendwas. So, ne? Es ist quasi dieses elektronische Fahrwerk der Ducati, das quasi komplett die Regelarbeit übernimmt. Ne? Das heißt, du musst da nichts einstellen, das passt sich zu jedem Zeitpunkt auf der Strecke den Bedingungen an. Und es gibt eine Kurve, und ich muss sagen, das ist halt auch so geil, wenn du da unterwegs bist in Italien auf diesen Rennstrecken, ne, die heißen ja auch einfach, also ne, diese Kurven, die haben ja auch alle geile Namen, so, ne? Da gibt's da Torrentino und Roma und Curva Grande und Campagnano, so, ne? Das ist allein die Nomenklatur ist halt einfach schon so ein riesen Ding. Und es gibt eben Esse, das ist quasi eine S-Kurve, so wie so eine Schikane. Und eingangs die links, da ist super schlechter Asphalt und du fährst damit sehr viel Schräglage und du spürst, wie massiv das Fahrwerk arbeitet, ne? Wie das ganze Motorrad durchgeschüttelt wird. Und du hast aber trotzdem, du fährst ran und denkst, boah, ja, das funktioniert super. Beim nächsten Mal fährst du ein bisschen schneller, boah, das funktioniert immer noch super. Es ist wirklich total verrückt, wie gut die elektronischen Systeme das heute alles wegregeln. Und wie extrem schnell du damit fährst. Nächster Punkt. Die Motorräder fahren ja alle mit eingeschaltetem ABS. Ne? Die haben ja alle Race-ABS. Und das ist tatsächlich auch eine große Neuerung bei der jetzigen Panigale, bei dem 25er Modell. Die haben so ein ECBS, nennt sich. Das ist ein Electronic Combined Braking System. Und soll aber, jetzt komme ich zurück zu dieser Folge, die wir mit dem Andi Lorch gemacht haben, mit der BMW. Die hatten ja diesen Lenkwindelsensor, der dir erlaubt. Muss kurz
einordnen. Also Andi Lorch war jemand, der bei BMW die ganze Elektronik-Thematik.
Genau, ich bin gerade dabei. Ne? Der hat ja quasi diesen Lenkwinkelsensor mitentwickelt in der Elektronikabteilung von BMW, das einem Profifahrer dabei helfen soll, das Motorrad kontrolliert im Drift zu halten. Aber im Drift zu halten, das heißt, du musst dazu in der Lage sein, das Motorrad in den Drift zu bekommen, das Hinterrad bricht aus und dann sorgt nur noch dieses System dazu, dass du es in Anführungsstrichen nicht übertreibst. So, was hat jetzt Ducati gemacht bei der neuen Panigale? Die haben ein Bremssystem entwickelt, dass wenn du auf eine Kurve anbremst, ne, und die Vorderradbremse löst, die Hinterradbremse immer noch betätigt wird, und zwar automatisiert, so wie es ein Profi machen würde, ein Profifahrer, um besser in die Kurve einlenken zu können. So, das Motorrad wird so ein bisschen gelenkt, ne, und turnt besser, dreht besser quasi ein. Und das ist tatsächlich was, was du halt einfach immer merkst, ne? Also, und das ist auch der Grund, warum du mit diesem Motorrad, egal wie gut du fährst, so schneller fahren kannst als vorher, weil das wirklich einen spürbaren Effekt hat, ne? Du fährst am Anfang mit der einfachen Einstellung, wo das System nicht so aggressiv eingreift oder nicht so stark regelt, ne, und denkst, okay, das fährt halt, das lenkt halt einfach sehr gut durch die Kurve, ne? Dann gehst du auf die aggressive Variante, da merkst du erstmal, wie das hinten sich so leicht anstellt, ne? Und dann fährst du in die Kurve rein und denkst jedes Mal, ich bin viel zu langsam. Ich komme quasi auf der Hälfte der Strecke raus und bin nicht so auf dem Weg zum äußeren Curb beim Rausbeschleunigen, weil das halt einfach so gut funktioniert, weil das Motorrad so gut einlenkt, ne? Und du einfach viel besser damit fahren kannst, wie es ein Profi machen würde, der quasi die Hinterradbremse mitbenutzt, ne? Und das war wirklich so ein, also, ne, das passiert ja alles automatisiert, es ist alles elektronisch. Und das war wirklich so ein krasses Ding, wo ich denke, boah, wie verrückt ist das? Und wenn du dann eben noch die Informationen dazu bekommst, okay, das liegt halt einfach an dem Vehicle Observer, einem simulierten Daten- und Sensorennetz, was da quasi im Hintergrund arbeitet und schon seit 10 Jahren quasi in der MotoGP mitentwickelt wird. Und du hast jetzt quasi die gleiche Technik zur Verfügung, die, weiß nicht, vor 5 Jahren vielleicht in dieser Ausreifung in der WM im Einsatz war, einfach mindblowing so. Das war total abgefahren, wie performant dieses Motorrad funktioniert, ne? Und jetzt komme ich wieder zurück zu mir als Luftpumpe. Das hat die ersten 3-4 Turns, sagen wir mal, ja, die ersten 4 hat das gut funktioniert. Danach war ich aber einfach, ich war einfach am Ende meiner Kräfte, so, ne? Also du willst natürlich dann auch schnell fahren und du merkst, das funktioniert gut. Und ich habe eine hochrote Birne gehabt, das hat man ja schon, ne? Mir hat der Schädel gedröhnt. Ich habe so Seitenstechen dann bekommen, ne, dass ich kaum noch anständig fahren konnte, weil jede Bodenwelle quasi so Schmerzen verursacht hat. Also es war total absurd, ne? Und da fiel mir halt einfach wieder auf, ne, die Motorräder sind super einfach zu fahren, aber nichtsdestotrotz so leistungsstark, ne, dass du halt einfach körperlich einfach versuchen musst, da ansatzweise irgendwie mit Schritt zu halten, weil du sonst dieses dir zugängliche Potenzial gar nicht nutzen kannst, weil du halt einfach körperlich nicht dazu in der Lage bist. Es ist nicht nur, okay, ich habe sau viel Leistung und kann das nicht voll abrufen, das macht ja die Elektronik, aber du musst halt einfach körperlich über längere Zeit dazu in der Lage sein, damit Schritt zu halten, will ich jetzt mal sagen. Total verrückt.
Ja, den Eindruck hatte ich eben auch. Ich möchte noch mal einmal auf dieses Data Recording jetzt trotzdem zu sprechen kommen, weil für mich war das Ganze ein Augenöffner, das mal zu sehen, live auch eine Analyse, weil man das ja irgendwie immer so von allen möglichen Rennserien auch so mitbekommt, dass die Leute da vor den Bildschirmen kleben und irgendwie war mir immer nicht so ganz klar, was sie denn jetzt eigentlich sehen. Und auch wenn Profis dann sagen, ja, mir liegen jetzt die Daten von anderen vor, weil das ist, glaube ich, ja auch was ganz wichtig ist. Man kann sich seine eigenen Daten irgendwie anschauen, wenn man aber keine Referenz hat, dann ist es ja irgendwie so irgendwie nicht ganz so viel wert. Also man kann sich da natürlich schon über mehrere Runden sicherlich verbessern. Aber ich fand das irgendwie ultra spannend und jetzt natürlich an dich auch so ein bisschen die Frage, nach dem Blick drauf, den du jetzt hattest, würdest du sagen, wenn du jetzt an deiner R1 die Möglichkeit hättest, das so abzugraden, das würde für dich auch auf jeden Fall Sinn ergeben und du würdest das machen, weil du, wenn du regelmäßig auf der Rennstrecke unterwegs bist, doch relativ schnell Nutzen auch rausziehen kannst und vor allem auch in der Lage bist, das selbstständig zu analysieren, oder sagst du, nee, die Spielerei lohnt sich dann irgendwie am Ende des Tages doch nicht und vor allem braucht es halt doch diesen Data Engineer, weil ich das überhaupt nicht verstehe, was dort draufsteht.
Also das Verständnis ist tatsächlich gar nicht so ein großes Problem, will ich mal sagen. Ich denke, da kann man sich schon reinfuchsen. Ich habe ja eine Einleitung bekommen vom Andrea, der hat mir das ja im Vorfeld erklärt, ne, was für Datenwerte. Wir hatten jetzt ja nur einen überschaubaren Datenfundus, ne? Wir hatten Schräglage, wir hatten Vorderraddrehzahl, wir hatten Gasgriffstellung, wir hatten Bremsdruck. Das war's, glaube ich, schon fast so, ne? Also so die wichtigsten Kenngrößen, sage ich jetzt mal, die du brauchst, ne, um das auf der Strecke einzuordnen. Aber du kannst ja natürlich noch ganz andere Sachen mit reinnehmen, wie Federintensität der Gabel, also wie weit taucht das ab, wie viel nutze ich davon tatsächlich. Dann kannst du mit Sicherheit auch noch irgendwas über die Körperposition machen, also jetzt nicht am Motorrad, aber das wären auch noch so Daten, die du halt irgendwie mitverwenden könntest. Da wird auch in Anführungsstrichen schon dran gearbeitet. Und das ist natürlich eine gute Geschichte, weil du auch siehst, wie du dich im Tagesverlauf entwickelst. Ne? Also wo bin ich jetzt vielleicht besser als in den ersten drei Turns und wo habe ich vielleicht auch ein bisschen wieder abgebaut? Ne? Was hat mir vielleicht am Anfang besser getaugt? Das habe ich eben auch gemerkt, weil ich körperlich abgebaut habe, konntest du natürlich dann einfach in den Daten sehen, okay, ich bin jetzt einfach langsamer. Ne? Also ich gehe früher vom Gas, ich bremse ein bisschen früher oder gehe zwar früher vom Gas, aber das Bremsen kommt ein bisschen später, weil ich halt einfach nicht mehr schnell genug bin. Ne? Die Schräglagenwechsel gehen nicht mehr so, das siehst du ja quasi alles in den Daten. Das ist natürlich schon ganz gut. Aber was natürlich auch dazu kommt, damit das richtig Sinn macht, in Anführungsstrichen, brauchst du schon diese Referenzwerte. Einfach die große Hilfe ist zu sehen, so ist es zumindest mir ergangen, okay, guck mal, der hat da wirklich sekundenlang Vollgas und ich weiß, ich bin auf einer ähnlichen Linie unterwegs, ich könnte das auch, ne? Das Motorrad macht das, ohne dass ich mir jetzt Gedanken machen muss. Oder der bremst bei 150 und ich bremse bei 190, also ich kann 40 Meter eigentlich weiter stehen lassen, bevor ich anfange zu bremsen und es reicht trotzdem noch, weil ich sehe, okay, wenn der am Bremspunkt
Moment, ankommt, du meinst bei 150 Metern vor der Kurve bremst du, also nicht bei 150 km/h.
So. Genau, so, ne, das kommt noch dazu, also er bremst bei 150 und hat bei diesen 150, sagen wir mal, 210 km/h drauf, ich bremse schon bei 200, also 50 Meter früher und habe aber vielleicht nur 195 km/h drauf. So, ne? Also da ist viel Luft nach oben und das ist natürlich super hilfreich, wenn du siehst, okay, an der Stelle ist halt wirklich noch extrem viel Potenzial, ohne dass du Risiko gehen musst. Ne? Einfach nur, du musst dich auch an Geschwindigkeiten gewöhnen und langsam deine Bremspunkte verschieben und wenn du halt siehst, okay, ich muss mich da nicht langsam rantesten, ich kann einfach 50 Meter später bremsen, das reicht eh, dann ist das natürlich eine große Hilfe. Und um nochmal drauf zurückzukommen, wichtig ist aber theoretisch so für den Normalfahrer oder wenn du das nutzen möchtest, adäquat nutzen möchtest, die Tatsache, dass du Vergleichswerte hast, dann hilft dir das natürlich und macht vielleicht auch durchaus Sinn, wenn du bei der Veranstaltung bist mit jemandem, mit dem du Daten tauschen kannst.
Also, was ich ganz interessant fand, weil du sagtest, ja, das sind ja nur diese rudimentären Daten oder diese einfacheren Daten, aber in denen liegt ja für die meisten schon die Würze und da war ja auch ein spannendes Beispiel aus deiner Analyse zusammen mit dem Andrea, so hieß er, glaube ich,
ja,
auch einfach mal auf die Schräglage zu gucken und da hat er dir ja auch erzählt, dass du in der einen Kurve da ziemlich schwankst. Also du greifst oder hebst das Bike dann in der Kurve auf einmal wieder hoch, dann gehst du nochmal tiefer. Also es ist nicht so gleichmäßig. Und das sind ja aber eigentlich die Stellschrauben, die es wahrscheinlich bei den meisten so braucht. Ne? Manchmal denkt man so, boah, geil, ich habe die krasseste Schräglage. Jetzt sind wir auch wieder bei dem Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Dann zeigt dir so ein Motorrad die maximal gefahrene Schräglage an. Die sieht vielleicht ganz gut aus. Wenn du die aber am völlig falschen Punkt der Strecke hast oder halt einfach nur für so eine Millisekunde und außerhalb dieser Millisekunde aber halt irgendwie rumfährst wie der letzte Dödel, bringt dir das natürlich auch nichts. Und das sind ja einfach gute Trainingspunkte und Erfolgskontrollen, die einem ja die Daten viel, viel besser sagen können als das eigene Gefühl oder ein kurzer absoluter Wert oder der Blick auch von außen, weil keiner kann im Auge erkennen, wie man da jetzt genau unterwegs ist. Also ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, mal diese Datenanalyse live zu sehen. Fand es sehr, sehr spannend, dass man da jetzt auch als Amateur, so bezeichne ich dich jetzt mal, es tut mir sehr leid, Michel, da doch relativ viel rausnehmen kann. Fand ich mal irgendwie ein ganz eindrücklicher Use Case. Wer da Interesse dran hat, können wir nur nochmal sagen, schaut euch das Video an auf dem Kanal von Asphaltsüchtig von Michel auf YouTube. Im Anschluss natürlich gerne auf den Kanal von Gasgeflüster auf YouTube vorbeischauen. Da gibt's das
Video. Und da gleich ein Abo dalassen, genau.
Sowieso. Also, sehr cool. Naja, und das war dann ein Tag, warst du dort, oder was?
Genau, das war ein Tag und ich hätte auch auf jeden Fall keinen Tag länger gebraucht, beziehungsweise wenn dann nur, wenn ich am ersten Tag hätte nur 4 Turns fahren müssen und dann am nächsten Tag vielleicht nochmal, denn körperlich war gesagt, ja, wie gesagt, die Sache sehr, sehr anstrengend für mich. Ich muss aber auch dazu gestehen, das Setup war auch besonders, beziehungsweise der Plan, weil wir dorthin gekommen sind und eigentlich war eine Session am Vormittag geplant und eine am Nachmittag mit doch ausgeprägter Pause dazwischen. Und es hatte aber nachts geregnet und die Strecke war morgens feucht. Und es hat relativ lange gedauert, bis sie abgetrocknet war und wir da entspannt fahren konnten. Und es hatte dann zur Folge, dass wir quasi 15 Minuten gefahren sind, dann 15 Minuten Data Recording, dann wieder 15 Minuten fahren, dann wieder 15 Minuten Data Recording, das quasi dreimal in Folge und das gleiche dann nochmal nach einer Dreiviertelstunde Mittagspause danach. Und wenn du so deinen normalen Rennstreckenzyklus im Kopf hast, wenn du auf einem Renntraining bist, ne, dann fährst du 15 oder 20 Minuten, dann hast du eine Stunde Pause. In der Regel machst du in der Zeit auch nichts, so, ne? Und für uns war halt dann, oder für mich, ich kann ja nur für mich sprechen, auch wenn alle anderen oder viele andere da auch sehr rote Augen und rote Köpfe hatten, was ich so beobachtet habe. Also es ging nicht nur mir so und nicht nur mir so spurlos und nicht spurlos vorbei. Bist du halt einfach die ganze Zeit on fire, ne? Du nimmst halt die Daten mit, machst zwischendurch noch Video, musst ja irgendwie Notizen machen, keine Ahnung, Kamera noch montieren, dies, das, so, und dann wieder drauf aufs Moped, Klamotten rein, raus, so. Also es war schon, also wie gesagt, für mich sehr, sehr körperlich anstrengend, die ganze Geschichte. Hätte ich so nicht erwartet. Und ja, war eigentlich fast froh, dass es nur ein Tag war. Auch wenn ich jetzt schon wieder voll Bock hätte, das nochmal zu machen und auch dort auf der Strecke zu fahren, weil es so herausfordernd war und so viel Lernpotenzial dort auf diesem Kurs besteht und das so abwechslungsreich war, ja, einfach auch so eine einmalige Gelegenheit eben mit diesen Einblicken, die du gerade schon angesprochen hast.
Dann haben wir das Kapitel Ducati bzw. diese Vorstellung ja jetzt an der Stelle eigentlich einigermaßen abgeschlossen, außer du hast noch was anzumerken. Für alle, die mehr Details wissen wollen, gerne in das Video reinschauen. Wir haben ja auch in einer der letzten Folgen schon mal über das Design gesprochen. Das ist ja weiterhin so ein bisschen, sagen wir mal, streitbar, zumindest so kann man es vielleicht nennen. Hast du noch irgendwas anzumerken? Sonst hätte ich noch so ein paar andere Themen, die wir hier Richtung Ende dieser Folge aufnehmen können.
Nee, tatsächlich nicht. Wir haben ja noch ordentlich Luft. Und weil ich jetzt ja gerade vom Motorradfahren unter tropischen Bedingungen gesprochen habe, würde ich jetzt natürlich direkt dazu neigen, dich zu fragen, wie denn deine Urlaubsmotorrad-Sessions auf Bali gewesen sind. Wenn du denn schon davon sprechen möchtest, oder hast du noch was anderes auf dem Schirm?
Ich habe was anderes und Enduro passt nicht so richtig zum Supersportsegment, wo wir jetzt gerade unterwegs werden. Das werden wir dann.
Ja, du bist ja sehr sportlich gefahren mit Wheelie und allem drum und dran. Ich habe das ja gesehen und hier Donuts gefahren und hast nicht gesehen, das war ja schon sehr promi. Und in der Gegend rumgehüpft ist er auch, unser Jan. Also da hast du dich ja nicht lumpen lassen. Das war das ja schon. Das ist mehr als Amateurniveau gewesen, was ich da so gesehen habe.
Das ist ein super, super Spoiler für die nächste Folge, wo wir das ausführlich behandeln werden. Ich habe tatsächlich noch so ein paar Themen, die wir noch aufarbeiten müssen von vor meiner Abwesenheit, beziehungsweise der Urlaubs- und Sommerpause, weil da hatte ich das eigentlich mal angekündigt, noch zum Tourenfahren. Da müssen wir ja nochmal drauf zu sprechen kommen, weil vor meinem Urlaub war ich ja so ein bisschen auch auf dem Motorrad unterwegs. Es ging nach Südtirol. Übrigens, Grüße gehen raus an Cotti. Ein begnadeter Zuhörer, der jetzt hier auch unterwegs war, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, ein Berliner Kindl, kann man sagen, der eine längere Tour auch unternommen hat, unter anderem nach Südtirol, da sehr, sehr viel erlebt hat und so ein paar Tourenvorschläge von mir auch umgesetzt hat, weil Südtirol meine zweite Heimat mittlerweile, was das angeht, und da habe ich ja noch eine Story zu erzählen rund um das Thema Motorradkontrolle und auch das Thema Intercom-Systeme, weil ich war nicht alleine unterwegs, das war dann im Anfang Juli mit Motorrad, sondern wir waren zu zweit und haben über 3-4 Tage hinweg wirklich die Intercoms, also mein Kumpel hatte einen Sena, ich hatte ein, wie heißt man's, Cardo, und sind mit unterwegs gefahren. Ich muss nochmal da sagen, ultra geil. Also wir haben ja mal auch in einer anderen Folge schon so ein bisschen über das Thema Intercom gesprochen. Und auch, dass ich erzählt habe, dass ich es eigentlich ganz geil finde, dann nochmal Musik zu hören zwischendrin, gerade auf so Strecken, die so Transitstrecken sind. Also wenn du jetzt irgendwie einfach nur bis zum nächsten Pass durch so eine leicht stauige Bundesstraße fährst, da gab es ja sehr gemischte Reaktionen. Auch einige gesagt haben, oh, Musik fahren beim Motorradfahren, also ich glaube, du hast den Knaller nicht gehört, irgendwie so. Jetzt auf dieser Tour muss ich aber sagen, ich bin einfach echt ganz großer Fan davon, begeistert. Zum einen wegen diesem Musikding, zum anderen, das ist aber vielleicht nochmal wichtiger, der Navigation wegen, weil ich habe weiterhin kein System bei mir am Motorrad, über das ich mein Handy, mit dem ich navigiere, laden kann. Das heißt, bis dato steckte es halt immer vorne am Lenker Und ich musste dann irgendwann mit der Powerbank aus dem Tankrucksack arbeiten, damit das Handy nicht ausgeht. Seit ich dieses Intercom habe, navigiere ich sozusagen mit Display aus und nur über die Audioansagen. Und das ist mittlerweile echt so gut geworden. Also ich nutze jetzt Kalimoto, gibt ja aber unterschiedliche Anbieter. Und habe mich, warte, ich habe es mir extra aufgeschrieben damals, damit ich das nicht vergesse. Wie viele Kilometer haben wir gemacht? Mist, jetzt finde ich es gerade nicht mehr. Ich glaube, wir sind in der Summe irgendwie über 1000 Kilometer gefahren und ich habe mich, glaube ich, einmal verfahren. Ah genau, knapp 1000 Kilometer und nur einmal verfahren, weil ich die Ansage falsch verstanden habe und in der falschen Kurve abgebogen bin. Ganz, ganz cool. Und darüber hinaus, wenn du natürlich zu zweit unterwegs bist, muss ich einfach nochmal sagen, so ein Intercom in der Gruppe finde ich einen enormen Sicherheitszuwachs, weil du dich halt einfach so gut, wenn du einigermaßen nah beieinander bist, auch warnen kannst. Du fährst in eine uneinsichtige Kurve, siehst irgendwas am Boden, sagst Bescheid. Oder du überholst ein Fahrzeug, kannst schon in die nächste Kurve einsehen und kannst dann deinen Mitfahrenden einen Hinweis geben, hey, du kannst jetzt noch sicher überholen oder ey, bleib auf jeden Fall hinten dran. Finde ich ultra gut und kann dich theoretisch ja auch, wie soll man sagen, schützen. Und jetzt komme ich zu der Polizeikontrollgeschichte.
Oh, jetzt wird's spannend.
Wir sind dann vom Brenner kommend nach Innsbruck runtergefahren. Das ist am Anfang eine ziemlich maue, nervige Strecke. Aber ich sag mal so, die letzten 10% dieser Strecke, bevor du dann nach Innsbruck reinfährst, ist ein geisteskrankes Kurven-Eldorado. Also das, was du vorhin beschrieben hast von der Rennstrecke, dass du da wirklich ins Schwitzen kommst, trifft's dort auch zu, weil du fährst 2 Meter geradeaus. Vielleicht am Stück, ja. Es geht einfach von Kurve in Kurve und die Kurven brüllen dich an, komm, geh runter, fahr Schräglage, gib Gummi und so weiter. Aber es ist natürlich irgendwie nur so, ich weiß nicht, ich glaube 60 km/h erlaubt oder so. Ich weiß gar nicht, wie schnell man dann da fährt, weil es fühlt sich dann immer sehr, sehr schnell an und in manchen Kurven ist ja auch 60 km/h zu fahren schon echt ganz schön auf Messerschneide.
Vor allem, wenn sich eine Kurve an die nächste reiht, dann ist ja normalerweise eh gesetzt, dass du nicht so schnell fahren kannst. Das ist ja ganz oft so im Landstraßenbereich, ne, dass du sagst, okay, hier geht nur 70, aber 65 reicht völlig aus, um Motorradspaß zu haben, so, ne?
Ja, aber das ist das eine mit dem Tempo. Das andere ist dann ein Überholverbot, das dort vorherrscht.
Oha.
Und es waren also 2 Personen im Unterkommen dort unterwegs. Die eine hatte ziemlich viel Ähnlichkeit mit mir und kennt diese Strecke mittlerweile wirklich in- und auswendig. Und ist dann natürlich nicht so amused, wenn dann auf diesem wunderschönen Stück vor einem so ein Kieslaster langfährt.
Mhm. Und es war wirklich ein Kieslaster?
Ja, es war ein Kieslaster. Und der fährt dann natürlich, also keine Ahnung, mit Schrittgeschwindigkeit da lang. Und so begab es sich, dass diese Person, die vorfuhr mit diesem Intercom, diesen rechtswidrig überholt hat in allen Belangen. Mhm. Also ich glaube Tempo, das Überholverbot, was weiß ich nicht alles. Und diese Person kommt dann um die Ecke und dann kommt nach diesem Kurvenstück ein Abschluss und hat mir schon gedacht, so, boah, also diese Person hat sich gedacht, boah, also da darf jetzt aber wirklich niemand gestanden haben. Dann kannst du es auch irgendwie direkt sein lassen. Und kommt also aus dieser Kurve hinten dran der Laster. Und diese zweite Person hat diesen Laster aber nicht überholt, die kannte die Gegend auch nicht so, hat sich so vernünftig ein bisschen zurückgehalten. Und dann kommt mir schon der Person ein Motorradfahrer entgegen und winkt ganz komisch. Ich denke so.
Wie halt einfach verzweifelt versucht, die Geschichte zu retten, ja, und quasi neutral zu halten. Aber egal. Also wie ging es weiter mit den Personen?
Ja, also er wurde dann ganz komisch und dubios gewunken und der Blick ging dann auch nach vorne und man sieht verschiedene Kellen, verschiedene blaue Uniform. Und diese Person denkt sich einfach so, fuck. Und brüllt noch ins Intercom, Polizei, 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 Polizei.
Das hast du natürlich gehört. Also du bist in dieser Person vorbeigefahren und weil sie so laut in den Intercom geschrien hat, hast du natürlich im Vorbeifahren gehört, okay, der muss jetzt eine andere Person, mit der er vermeintlich unterwegs ist, versuchen zu warnen vor der Polizeikontrolle, die gerade kommt.
So, ja, und die zweite Person hört dieses Polizei, 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 Polizei auch. In dem Moment, wo sie auf dieser Geraden, aus dieser letzten Kurve kommend, im Überholverbot
den LKW
überholt. So, und die erste Person fährt dann schon völlig den Stift in der Hose, ja, mit so 30 km/h auf diese Polizei zu. Und ein Polizist kommt auch auf die Straße gelaufen und diese erste Person zeigt dann schon so, ja, soll ich rausfahren? Weil diese erste Person dachte, fuck, das war's jetzt. Hier ist jetzt an der Stelle Game Over. Und dieser Polizist sagt, nee, weiterfahren, weiterfahren.
Und wir wollen die zweite Person, die da hinten gerade versucht, den Kieslaster zu überholen, die interessiert es doch viel mehr.
So, und dann kam diese zweite Person, wurde dort rausgewunken. Und jetzt kommt's aber. Ich habe ja schon mal über die österreichische Polizei berichtet, weil die mich tatsächlich mal
durchs Ding haben gucken lassen. Durch den Geschwindigkeitsmesser.
Genau, ich durfte ja auch mal lasern, nachdem ich dort ohne Führerschein, also ich habe einen Führerschein, aber den hatte ich nicht dabei, zu schnell durch eine Straße gefahren bin, die nur für Anlieger war, weil da eine Baustelle war und da durfte man irgendwie überhaupt nicht durchfahren. Und war ja damals begeistert, wie nett die waren. Also die haben mich weiterfahren lassen, obwohl ich den Führerschein nicht nachweisen konnte. Ich habe versucht, meine Freundin anzurufen, weil der lag bei ihr. Das haben die mir geglaubt und dann warst du da mit wenig Bußgeld irgendwie dabei, weil wir aber auch irgendwie sehr kooperativ waren. Jetzt wurde diese zweite Person aber eben angehalten und ja, wissen Sie, warum wir sie angehalten haben? So, nein, wieso? Ja, hier überholt. Und das wären, glaube ich, irgendwie so 55, 60 Euro gewesen, so, ne? Und dann sagen die so, ja, aber jetzt schauen wir mal irgendwie weiter. Haben Sie denn ein Erste-Hilfe-Set dabei? Nee. Haben sie nicht? Nee. Ja, müssen sie aber in Österreich dabei haben. Na gut, ja, sie machen ja einen netten Eindruck. Sie können sich jetzt überlegen, ob sie wegen des Überholverbots zahlen wollen oder wegen des Erste-Hilfe-Kits. Und dann sagt die Person, ja, was kostet was? Sagen die halt irgendwie 55 oder 60 Euro für das Überholen im Überholverbot. Oder 25 Euro wegen Erste-Hilfe-Kit nicht dabei. Dann sagt er ja, dann wegen des Erste-Hilfe-Sets. Ja, alles klar, machen wir so. Wollen Sie bar oder mit Karte zahlen? Doch.
Nee.
So, und diese zweite Person kommt dann zu mir. Also ich war ja einfach nur passiv dabei und stand da irgendwo am Rand. Und sagt mir so, Alter, was ein Glück, dass ich mein Erste-Hilfe-Set nicht dabei habe. Also völlig dubios. Ich möchte an der Stelle bitte sagen, es ist kein Aufruf, dass ihr, wenn ihr nach Österreich fahrt, das Erste-Hilfe-Set nicht dabei haben solltet. Ja, also nehmt es immer mit, versteckt es halt unter der Sitzbank und sagt halt im Zweifel, ihr habt es nicht dabei. Wobei es vielleicht auch anders ausgehen kann. Seid einfach immer kooperativ. Wir hatten hier ja auch mal den Polizisten mit dabei in der Folge, der auch einfach gesagt hat, Leute, so wie es aus dem Wald herausschallt, schallt es auch wieder rein. Ich glaube, es hat auch immer was mit dem Auftreten zu tun. Aber ich meine, wie dubios ist es? Der hätte einfach 40 Euro mehr gezahlt, wenn er ordnungsgemäß sein Erste-Hilfe-Set dabei gehabt hätte in der Polizeikontrolle. Ja? Und die erste Person, die mit großer Ähnlichkeit mit mir verbunden war, die hat sich danach einfach nur mit drei Kreuzen und den Klopfen auf Holz hingestellt und gesagt, puh, da haben wir aber echt Glück gehabt. Ja.
Und weil die erste Person ja so ein großes Herz hat und auch die zweite Person mit ihr dann den Abend verbracht hat, hat die erste Person natürlich das Geld, was er nicht für Bußgelder hat berappen müssen, abends in köstliche österreichische Helle investiert. Richtig?
Nee, weil die zweite Person kommt aus der Schweiz, die haben eh viel zu viel Geld.
Ah, ja, okay. Das wäre unglaublich. Aber ich muss sagen, ich finde das ja super. Also, man muss ja diesen großen Bogen spannen, ne? Also, der Kollege, die zweite Person, die da unterwegs gewesen ist, hat ja jetzt nicht mit Höchstgeschwindigkeit auf dem Hinterrad versucht, diesen LKW zu überholen, sondern auf der Gerade unter den gegebenen möglichen Umständen dann versucht, ein Überholmanöver zu setzen, wurde von der Polizei erwischt. Und da muss ich natürlich dann dazu sagen, das ist natürlich auch sehr human, will ich jetzt mal sagen, ne? Dass man sprichwörtlich die österreichische Kirche im Dorf lässt und dann ja wirklich in einem vernünftigen Rahmen irgendwelche Sachen ahndet und der Denkzettel ist ja trotzdem verpasst so, ne? Du vergisst jetzt nicht beim nächsten Mal dein österreichisches, dein Erste-Hilfe-Set, was natürlich auch nicht verkehrt ist, wenn man es in Deutschland dabei hat. Finde ich eigentlich eine gute Geschichte. Gibt ja auch eine kleine Variante fürs Motorrad. Haben wir ja auch schon uns sehr intensiv drüber unterhalten, dass man da nicht nur das Zeug dabei haben sollte, sondern vielleicht auch regelmäßig einen Erste-Hilfe-Kurs macht, um dann einzuschreiten in der Notsituation. Dazu muss ich übrigens auch gleich noch eine ganz, ganz abgefahrene Geschichte erzählen. Völlig absurd, völlig verrückt. Aber um da eben nochmal drauf zu kommen, ne, ich finde es halt einfach super cool, wenn man nett zu den Leuten ist und dann auch auf der anderen Seite bei den Autoritäten dann ja, mit einem humanen Maß gemessen wird, so.
Komplett. Und das zeigte sich dann auch, dass diese zweite Person zu dem Polizisten sagte, ja, hier viel los und so. Und der Polizist im österreichischen Dialekt, den kann ich jetzt nicht nachmachen, aber sagte, nee, Schmarrn, also die sind ja auch nicht dumm. Hier wird sich gewarnt, dass die, wie sagen wir, Balken krachen irgendwie. Und es war halt auch wirklich so, ja, also alle haben sich gewarnt. Und er meinte aber, ist ja auch okay und einfach Präsenz zeigen. Und für die erste Person, die zuvor etwas überschnell vielleicht in der Kurve war, war es, wie du sagst, auch ein gewisser Denkzettel. Weil am Ende des Tages ist es ja auch richtig, was die machen. Wenn die Polizei dort Präsenz zeigt und das ist ja was Schützenswertes, ja. Also die wollen den Leuten, die da draußen unterwegs sind, Sicherheit geben. Und da einfach auch mal sagen, hey Leute, wir sind da, benehmt euch gescheit, dann ist es hier so ein bisschen Leben und Leben lassen. Wenn ihr halt richtig Scheiße baut, dann müssen wir halt irgendwie auch was machen. Und ich, als ich das erzählt bekommen habe von diesen beiden Personen, fand es halt eben auch total gut, einfach mal wieder als Reminder zu sagen, hey, nur weil du jetzt auch die Strecke kennst, ja, und da auch, also diese erste Person war jetzt nicht geisteskrank unterwegs, so Gehirn aus, so, aber trotzdem einfach mal ein Reminder, das, was wir jetzt hier in der ersten halben Stunde des Podcasts erzählt haben, wenn du halt wirklich an die Grenze gehen willst, dann geh auf die Rennstrecke, das hat auf der Straße einfach nichts verloren, sei vernünftig unterwegs und kauf dir ein Intercom, um deine Freundinnen und Freunde zu warnen, wenn du Polizei siehst auf der Straße.
Oder andere Teilnehmende am Verkehr.
So nämlich. Aber welche Vogelwild-Story wolltest du hier noch mit beitragen?
Ja, tatsächlich jetzt so ein bisschen in Downer, weil wir es gerade so von diesem Überholen und Fahren im Straßenverkehr, dies, das haben. Ein Bekannter von mir, der sehr aktiv im Motorsport ist, auch sehr, sehr zügig unterwegs, hat jetzt vor nicht allzu langer Zeit im normalen Straßenverkehr einen unverschuldeten Unfall gehabt. Ortsdurchfahrt gewesen, jemand linke Spur abbiegen wollen auf dem Tankstellengelände, hat ihn übersehen, hat ihm die Vorfahrt genommen und er hat versucht auszuweichen und im Ausweichmanöver hat aber dieses Fahrzeug erkannt, okay, ich nehme jetzt gerade jemanden Vorfahrt, hat dann doch noch gebremst und das war wohl der Grund dafür, dass er es dann nicht geschafft hat, links an diesem Fahrzeug vorbeizukommen und ist mit dem rechten Fuß an dem Fahrzeug hängen geblieben, also bei etwas, also bei Ortsdurchfahrtsgeschwindigkeit, sage ich jetzt mal, und hat sich dabei so heftig verletzt, dass er jetzt seit 6 Wochen im Krankenhaus liegt. Und der, also ich habe tatsächlich auch Bilder davon gesehen, der Fuß sah wirklich aus, der, weiß nicht, war halt ein LKW oder was, der ist da an der Stahlstoßstange oder was hängen geblieben. Dem hat sprichwörtlich die Ferse abgerissen, quasi des kompletten Fuß zerlegt und ist jetzt wirklich vor vielen Monaten Reha, um das einigermaßen wieder hinzubekommen. Und ich sage es aber ganz, ganz oft, ich werde es jetzt auch nochmal bestätigen, dass ich, wenn ich jetzt im Straßenverkehr unterwegs bin, vor allen Dingen innerorts, das mit der Schutzkleidung nicht ganz so genau nehme und das ja auch immer mit diesem Fahrradvergleich oder E-Bike-Vergleich begründe sozusagen. Möchte an dieser Stelle aber auch nochmal darauf hinweisen, wenn ihr innerorts unterwegs seid oder egal wann ihr unterwegs seid und wo ihr fahrt, egal wie ihr angezogen seid, rechnet mit dem Unsinn und den Fehlern anderer und versucht das ein bisschen mit einzupreisen und vor allen Dingen dann, wenn ihr eben wisst, okay, ich bin jetzt selber ungeschützt unterwegs. Haltet euch da lieber ein bisschen zurück, haltet die Augen offen. Wir haben jetzt ja, Ende bzw. Mitte September, wir haben noch gute 6 Wochen Motorradsaison und ich gehe davon aus, dass wir noch ein paar schöne Tage haben. Die Bedingungen verändern sich auch, ne? Die Sonne steht wieder tiefer. Man sieht vielleicht auch nicht unbedingt, wenn einem irgendwas entgegenkommt oder man wird nicht gesehen, wenn jemand abbiegen möchte. Also habt das mit auf dem Schirm. Das möchte ich euch jetzt so zum Abschluss der letzten Folge gerne noch mitgeben, dass ihr auch die letzten Wochen der Motorradsaison gesund und munter übersteht und ja, und vielleicht auch noch an euren Erfahrungen und Reisen, die ihr jetzt macht, teilhaben lasst. Ne? Gasgeflüster, Instagram ist offen. Ihr könnt uns natürlich über YouTube schreiben, wenn ihr die Videos dort schaut. Lasst uns wissen, was ihr so gemacht habt, wenn ihr Themenvorschläge habt. Ja, das wünsche ich mir für euch eine tolle Restsaison an der Stelle und würde mich natürlich freuen, wenn ihr uns weiter jetzt für die Wintersaison wissen lasst, was ihr von uns gerne hören möchtet.
Richtig, info@gasgeflüster.de, die Mailadresse, die hast du vergessen. An deinen Kumpel auf jeden Fall beste Besserung und Genesungswünsche, dass er ganz schnell wieder fit wird. Vielleicht ist Downer-Thema am Ende, aber ist egal. Wir drücken jetzt auf Aufnahme Stopp, dann ziehe ich mir ein anderes T-Shirt und andere Cappy auf, damit es so aussieht, als wäre die nächste Folge ganz originell und neu aufgenommen, obwohl wir sie jetzt gleich mit dem zweiten Bier einleiten werden. Und dann bis zum nächsten Mal an euch da draußen. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche gutes Wetter, allseits gute Fahrt. Bleibt sitzen. Danke fürs Zuhören. Tschö.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüsterte Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.